Navi on Air, Episode 61, vor der Eurobike.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Bist du schon aufgeregt?
Ja, ein bisschen schon. Also die Eurobike wirft ihre Schatten voraus. Ich bin gerade in der Terminplanung, damit ich auch noch alle Partys reinkriege.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich hoffe, du hast auch zwischendurch noch ein paar Fachmeetings.
Du täuscht dich nicht, die Partys finde ich insofern extrem wichtig, nicht wegen dem Gläschen Bier oder der Bratwurst, sondern da hat man wirklich mal die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre auch mit den ganz hohen Tieren der Bike-Branche zu schwätzen, wenn man da zum Beispiel eben bei der besagten Bratwurst ansteht und dann mal ein bisschen nach vorne oder hinten quatscht. Und da ist mir dann auch schon mal so ein CEO von Stevens da über den Weg gelaufen und dann hat man sich da nett unterhalten. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre als am durchgetakteten Tag.
Das ist wohl wahr. Mir persönlich ist dann häufiger passiert, dass es dann so laut war, dass man überhaupt nichts mehr verstanden hat und ich mich dann wieder zurückgezogen habe in irgendwelche ruhigeren Ecken.
Das kann auch passieren, aber ich glaube jetzt im Sommer, die meisten Partys, die ich jetzt mitgekriegt habe, die finden dann auch auf dem Freigelände statt und da sollte das mit dem Lärm dann schon passen.
Jetzt werden unsere Hörer ganz neidisch, weil die sind natürlich nicht bei den Fachtagen dabei. In großer Zahl sind sie, wenn überhaupt, dann bei den Endverbrauchertagen dabei. Aber lass uns mal loslegen mit den Neuigkeiten. Was gibt's denn jetzt vor der Eurobike noch zu berichten?
Wahoo hat die Chance genutzt und hat ein Update rausgebracht. Und zwar, wie sich das für Wahoo gehört, ein Update für alle Element-Modelle, also bis zum Ur-Element zurück. Da bekommst du jetzt deine neue Firmware. Da gibt's auch ein paar Sachen jetzt für das Steigungsdiagramm und solche Sachen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, es gibt neue Kartendaten. Ich sage deshalb ganz wichtig, weil du wirst ja von dem Gerät auf neue Firmware-Stände hingewiesen. Aber aktive Info zu neuen Karten, die habe ich bisher nie bekommen. Also da musste mal in die App reingehen und dann siehst du, dass da ein Update verfügbar ist.
Und sehen die Karten denn anders aus?
Nein, es sind einfach nur andere, ja, neuere OSM-Daten. Sie sind auch deutlich größer geworden und liegt nicht nur daran, dass da eben jetzt mehr Daten aus OSM drin sind, sondern sie haben eben auch die Höheninformationen erweitert, weil du hast jetzt eben das erweiterte Steigungsdiagramm und kannst dich da reinzoomen. Und insofern sind die Kartendaten schon etwas größer geworden.
Also du meinst, die haben jetzt einfach mehr Höhendaten oder genauere, hochauflösendere Höhendaten dann integriert?
Ich gehe davon aus, sie haben es ein bisschen höher aufgelöst jetzt drinnen.
Ja, also das, dann wird es ja auch mit den Mehrdaten auch hinkommen. Und das ist ja im Grunde genommen auch nicht schlecht. Ja.
Genau. Also ist eine kleine Info für alle, die mit einem Element von Wahoo unterwegs sind. Schaut mal in die App rein, da gibt's ein Update und ja, die anderen Neuheiten, die halten sich in Grenzen.
Ja, aber da habe ich ja noch was.
Und das wäre?
Das wäre ein neuer Ohrhörer, ein Open-Ear-Kopfhörer, abnehmbar. So ist es von Lival zu hören. Das heißt also, es ist jetzt nicht im Helm integriert und es ist kein typischer Bluetooth-Kopfhörer, den man sich bei Stöpsel in die Ohren steckt, sondern es ist ein Headset sozusagen, was man an den Helm anklipsen kann. Da werden dann so Haltepads angeklebt und dann der Ohrhörer reingeklickt oder aber man kann ihn auch so dann aufsetzen und er soll 12 Stunden Akkulaufzeit haben.
Okay, das ist schon mal ganz gut. Es kommt dann natürlich immer auf die Audioqualität auch an.
Ja, also da ist meine Frage immer an die, ja, ganz generell an die Hersteller. Da geht es eigentlich weniger um die Lautsprecher an sich als um die Tatsache, dass man ja im Ohr sehr viele Windgeräusche hat. Und da warte ich mal drauf, dass jemand eine schöne Schale baut, dass man eben diese Windgeräusche vom Ohr weghält und trotzdem noch den normalen Verkehrslärm mitbekommt halt. Und dann eben auch einen schönen Klang.
Okay, also ich gehe mal davon aus, du hast dir da schon mal ein Testgerät reserviert und wir werden da in Zukunft noch was von dir hören.
Das soll so sein.
Wunderbar. Gut, dann haben wir noch ein Vorab-Update, sage ich mal, von der Firma Garmin für die Fenix 7 und die Epix 2 Serie. Und da sind doch ein paar nette Sachen mit reingekommen. Und das ist jetzt die Funktion SAT-IQ. Sagt dir die schon was?
Nein, gar nicht. Aber ein Vorab-Update finde ich auch toll. Wer kriegt denn ein Vorab-Update?
Ja gut, das war jetzt so eine schlechte Übersetzung von mir. Normalerweise heißt es natürlich eine Alpha-Software.
Okay, bist du im Alpha-Verteiler drin?
Nee, die kann sich jeder runterladen. Die stehen offen zum Download bereit. Garmin warnt davor, dass es eben noch wirklich Vorab-Software ist und Alpha-Release. Ich habe sie trotzdem bei mir draufgespielt und ja, ich hatte schon den ein oder anderen Reset. Mhm. Also die Warnung ist nicht umsonst. Das heißt auch insofern von meiner Seite jetzt hier die Info, macht es wirklich nur, wenn ihr euch der Sache bewusst seid. Ansonsten wartet noch ein paar Wochen, bis die finale Software rauskommt, weil es wäre ja sehr doof, wenn ihr gerade im Wettkampf seid oder im Training. Und dann schmiert euch da die Uhr ab.
Und wenn es schon eine Beta-Version nicht gibt, also irgendwie von Alpha, ja, wer blickt da überhaupt noch durch letztendlich, was jetzt als finale Version irgendwo noch gelten kann? Aber was beinhalten denn diese Updates?
Na gut, einmal dieses SAT-IQ. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Das heißt, die besseren Phoenix-Modelle haben ja diesen Multiband-GPS-Empfänger, wo er ja auch auf mehreren Frequenzbändern empfangen werden kann. Das braucht allerdings ganz schön Strom. Und laut Garmin-Information brauchst du nur in etwa 15% wirklich problematischen Empfangssituationen diese maximale Genauigkeit. Und jetzt haben sie eben eine automatische Auswahl eingebaut, wo dann in den 85% der Fälle, wo das eben ausreichend ist, auf die stromsparendere Variante nur alle GPS-Systeme umgeschaltet wird.
Das finde ich spannend. Würde ich auch gerne mal einen aufgezeichneten Track sehen, ob da wirklich so, ich sag mal, Sprünge wahrnehmbar sind. Wer bekommt denn diese Updates?
Die gibt es dann für die Fenix 7 und die Epix 2. Ich hoffe darauf, dass das auch zügig in den 1040er Edge reinkommt, weil der hat ja auch diesen Multiband-GPS-Empfänger.
Mhm. Ja.
Genau. Ansonsten kannst du jetzt dein E-Bike noch mit der Uhr verbinden und die Listen sind ja mittlerweile in den Garmin-Uhren so lang geworden, dass sie so unübersichtlich sind. Da gibt's jetzt in Zukunft auch noch ein paar Ordner, die du da anlegen kannst oder wo schon von Werk ab verschiedene Aktivitäten in Ordnern sortiert sind.
Ja, das macht doch alles Sinn, weil wenn du dann im Café sitzt und deine dicke Garmin-Uhr rausholst, dann hast du wenigstens was zu tun, ne? Wenn du die schon in der Öffentlichkeit zeigen kannst, bis du die Listen alle durchgearbeitet hast, dann, ja, das passt.
Genau. Insofern Haken dran. Ich würde es normalen Nutzern noch nicht empfehlen, diese Software draufzuspielen, weil, wie gesagt, es ist echt noch frühe Version und man kann sich's anschauen, ist schön, aber ich würde es nicht machen.
Ja. Was gibt's denn noch Neues?
Was haben wir noch Neues? Die Firma Tuterin hat eine neue Ladeelektronik für den Nabendynamo rausgebracht.
Und die heißt bestimmt irgendwas mit Plug irgendwie.
So ist es. Das Wort davor möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie man das ausspricht. Sync Plug 6 Plus nennt sich das gute Stück. Ich meine, wir kennen das Ding schon ein bisschen. Das ist also die Elektronik, die diese wilde Stromgeschichte, die aus dem Dynamo rauskommt, zu ordentlichen 5 Volt USB-tauglicher Spannung umwandelt. Und bei der letzten gab es ja dann schon beim Plug 5 Plus gab es ja schon ein bisschen Probleme mit der Wasserdichtigkeit. Und dem Thema haben sie sich jetzt anscheinend nochmal richtig gewidmet. Und es ist absolut geschlossen und auch die Akkustange, die dann im Steuerrohr steckt, auch die ist gegen Staub und Starkregen geschützt. Und sie haben sich das jetzt von einem externen Labor nach IP65 zertifizieren lassen.
Und hat sich an der Elektronik noch was verändert?
Kann ich jetzt hier aus der Pressemitteilung nicht wirklich ableiten, ob da was geändert wurde. Also Sie sagen, dass ab 7 km/h der Strom fließt. Maximal sind 1,2 Ampere Ladestrom möglich und der Akku hat eine Kapazität von 1100 mAh, was ich jetzt gar nicht so riesig finde.
Eben, das ist doch eigentlich ein bisschen wenig.
Ja. Das ist richtig. Sie werben natürlich damit, dass es ein Lithium-Eisen-Polymer-Akku ist, der irgendwie extrem gute Eigenschaften eben sowohl bei Temperatur als auch bei ständigem Rein-Raus von Strom hat, was die Standard-Lithium-Ionen-Akkus, die sonst so in Powerbanks zum Einsatz kommen, eben nicht bieten.
Also ich finde solche Sachen ja gut. Ich habe sie gerade wieder eingesetzt. Jetzt zwar nicht den Plug 6 so, aber ein ähnliches Fabrikat und kann nur sagen, auf einer Radreise macht sowas durchaus Sinn.
Lass mich raten, NC17?
Genau, den habe ich drin. Und aber ich probiere ja auch andere Sachen aus. Ja.
Gut. Das ganze Stück ist schon verfügbar und kostet mal schlappe 280 Euro.
Ja, also das muss man auch bei den Mitbewerbern zahlen. Ne? So ist das nun mal.
Ja, ich glaube, den NC17 kriegst du für 230 Euro oder so in der Kante.
Macht ja nichts mehr aus, dann, wenn du sowas haben willst, dann zahlst du das. Und letztendlich ist es auch wirklich gut angelegtes Geld, die, muss man so sagen, gut, das ist nicht billig. Aber, wenn man wieder unterwegs ist, ist man froh, wenn man was zum Nachladen hat und, von daher alles okay.
Genau. Gut.
Ja. Jetzt kommen wir zum Bezahlen.
Ja. Da die Frage an dich. Kennst du Garmin Pay?
Ich kenne Garmin Pay nur von der Theorie, habe mich dafür mal so ansatzweise für interessiert und hatte mal Berührungen mit meiner Samsung Smartwatch und habe es nicht geschafft, meine Samsung Smartwatch zum Bezahlen zu bringen. Hängt aber sicherlich damit zusammen, dass ich noch ein älteres Android-Betriebssystem habe auf meinem Smartphone und da hatte ich mal so einen Versuch gestartet. Also ich hätte es gern gemacht. Ich finde sowas eigentlich ganz interessant, aber bei mir hat es nicht geklappt.
Okay, gut. Also um mal ganz kurz vorne anzufangen. Garmin hat ja meines Wissens was mit der Fenix 5 Plus einen NFC-Chipsatz in die Uhren eingebaut, eben für diese Bezahlfunktion. Und sie haben sich gesagt, wir machen was Eigenes und haben Garmin Pay ins Leben gerufen. Und damit kannst du dann eben nur mit der Uhr drahtlos bezahlen. Das große Problem gleich am Anfang war, Die Banken waren beschäftigt mit Apple Pay und Google Pay und für Garmin Pay hatten sie weder Zeit noch Lust und insofern ja wurde das von den Banken nicht unterstützt. Und dann gab es so Fintech-Banken, Dienstleister dazwischengestellt, zum Beispiel die Firma Wimpay. Und da konntest du dir dann sozusagen eine Brückenkarte, möchte ich schon fast sagen, besorgen und damit dann diese Abwicklung machen. Fand ich irgendwie alles ein bisschen doof, weil das war alles prepaid. Das heißt, du musstest eine Summe X auf deine Wimpay aufladen, genau. Oh. So wie in der Jugend beim Handy-Tarif und dann konntest du das eben bezahlen. Wenn es da nicht gereicht hat, dann stehst du natürlich doof da und dann konntest du da auch irgendwie nur eine maximale Summe drauf. Also es war irgendwie doof und die deutschen Banken sind dann allesamt nicht in die Pötte gekommen. In Österreich ist eine gute Unterstützung. Auch die Schweiz bietet gute Unterstützungen.
Klappt ein Rubel?
Bin ich mir nicht sicher. Ich würde aber sagen, jedes Land ist da in dem Bereich weiter vorne als die deutschen Banken.
Aber das hat schon mal geklappt. Ich erinnere mich an den Testbericht und so dieses mega coole Gefühl. Ja, du gehst in einen Supermarkt mit nichts anderem bekleidet als mit einer Jogginghose kurz, ja, mit einem Schlabbershirt, wo man sieht, du hast überhaupt nichts dabei außer dir selbst, deinem Stirnband und deiner Garmin Watch und du kaufst irgendwas und alle Leute fragen sich, wie zahlt der das denn? Dann hältst du einfach ganz cool die Uhr an das Terminal und das Ganze ist bezahlt.
So ist es. Und das kann ich jetzt auch machen.
Wow. Hast du auch die passende Laufkleidung?
Ja. Nein, ich gehe da mit meinem Schlapper Mountainbike Dress dann höchstens in die.
Okay, du fährst dann mit dem E-Bike durch den Supermarkt, geht auch. Okay.
Genau. Also auf jeden Fall Anfang Juni kam dann die Meldung, die Comdirect Bank spielt jetzt da auch mit. Einige Zeit vor hat schon die Commerzbank angefangen damit, da habe ich mich schon gefreut, aber nee, Commerzbank und Comdirect gehören zwar so ein bisschen zusammen oder ist mittlerweile eine reine Tochter wieder, aber das betrifft nicht Garmin Pay. Also musste ich noch weiter warten und jetzt Anfang Juni war es eben soweit. Comdirect Bank, wo ich mein Konto habe, die ist jetzt auch dabei und jetzt musste ich das eben mal ausprobieren.
Ja, und jetzt verrat uns, klappt das denn?
Super. Mhm. Also wirklich total easy. Du gehst in deine Garmin Connect App rein, öffnest dieses Garmin Pay, gibst deine Daten von deiner Visa-Card ein. Am Ende, wenn du das so weit durch bist, sagt das so, jetzt braucht man noch eine Freischaltung oder Legitimation. Und die geht über Telefon, dann rufst du da beim Kundenservice von der Comdirect Bank an. Da ist dann dieser tolle Sprachcomputer da, dem sagst du dann hier Garmin Pay. Und dann sagt er, sie wollen mobiles bezahlen. Für Google Pay und Apple Pay gehen sie in die App und machen dies und das. Nein, Garmin Pay. Ich verbinde sie mit einem Kundenberater.
Bleiben Sie in der Leitung.
Ja. Gut, ich meine, ich mache solche Sachen halt tagsüber und insofern war da die Warteschlange nicht allzu lang. Also eigentlich, sie war gar nicht da. Das war wirklich dann in dem Moment, war es absolut top. Da hat sich dann ein Mitarbeiter eben gemeldet. Der hat schon vom Computer vorgeschlagen gekriegt, dass es hier irgendwie um mobiles Bezahlen geht. Dann hat er mich nochmal nach Apple Pay und Google Pay gefragt. Habe ich gemeint, na, knapp daneben, Garmin Pay. Ah, okay, gut. Dann muss ich das jetzt freischalten lassen. Ich rufe da jetzt mal bei Visa an, hat mich kurz in die Warteschleife gehängt. Das hat irgendwie gefühlt keine 2 Minuten gedauert. Dann war er wieder zurück und hat gesagt, ja, ist soweit jetzt in Ordnung. Und in dem Moment macht's vor mir Ping und der Garmin Connect in der App zeigt an, die Karte wurde hinzugefügt.
Wunderbar. Ja, das klingt ja doch nur halb so schwierig, wie ich es mir vorgestellt habe.
Genau. Also der Teil war total easy. Dann musst du in deine Steuerungselemente von der Uhr, musst du noch diese Brieftasche oder Wallet genannt, musst du dann noch reinlegen, dass du die schnell starten kannst. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und du kannst dir jetzt vorstellen, was ich natürlich dann als ersten Ausflug zum Testen gemacht habe.
Du hast Eis gegessen.
Richtig.
Ja, genau so.
Genau. Ich bin zu meinem Giuseppe gefahren und habe mir da einen Eisbecher rausgelassen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bezahlen wir das Ganze mal und mit Karte bitte. Und dann, ja gut, dann ist wirklich das Coole, du startest diese Brieftasche, dann wird deine Karte im Mini-Format auf dem Display angezeigt. Du hältst die Uhr kurz an dieses Terminal dran und das war's auch schon.
Okay. Und wie ist da der Limit? Das Limit?
Entspricht genau deiner Visa-Card.
Mhm. Das heißt, du kannst also wirklich dann mit, ich sag jetzt mal, kannst ein E-Bike damit kaufen oder so.
Könntest du machen. Ich meine, da ist ja dann immer diese Sache mit dem Drahtlos. Irgendwann möchte dann das Terminal mal die PIN haben.
Okay, also die kann man ja eingeben dann. Ne,
die auf dem Terminal musst du die dann eingeben, genau. Ja. Okay. Also das ist ja immer die Frage, das variiert ein bisschen von Banken und Karten. Also zwischen 25 und 50 Euro kannst du auf jeden Fall mal einfach so mit drauflegen bezahlen.
Mhm. Okay, und wie machst du das mit Trinkgeld?
Ja gut, genauso wie vorher. Das heißt, du müsstest dem sagen...
Giuseppe kriegt kein Trinkgeld.
Du müsstest dem halt sagen, dann mach halt irgendwie 10 Euro oder so. Und dann gibt er halt die 10 Euro in sein Terminal ein und dann gibst du es frei. Also das passt dann schon. Was wirklich noch erwähnenswert ist, ist dieses Handling mit der Sicherheit, weil ich meine, wenn ich jetzt meine Uhr verlieren würde oder mir die jemand klaut, dann könnte ja theoretisch jemand anderes damit bezahlen. Mhm. Wenn du diese Brieftasche öffnest auf der Uhr, dann fragt er deine PIN ab. Also nicht die PIN von der Kreditkarte, sondern einen Garmin Wallet PIN. Den kannst du selbst in der Garmin Connect App eingeben. Mhm. Und damit ist es jetzt erstmal gegen Verlieren geschützt. Und das extrem Coole daran ist, wenn du das einmal eingegeben hast und die Uhr ist am Handgelenk und die Uhr registriert deine Herzfrequenz, dann musst du es beim nächsten Mal nicht mehr die PIN eingeben.
Das war, glaube ich, ein Unterschied zum vorherigen Prozedere. Ich erinnere mich irgendwie, dass man immer wieder mal die PIN eingeben musste. Ist das richtig? Früher?
Es ist heute auch noch so, dass du nach 24 Stunden wieder neu eingeben musst.
Dann ist es doch geblieben. Denn das Blöde ist ja, ne, du stehst, wie gesagt, in deinem Laufdress an der Supermarktkasse und dann musst du dann erstmal so die PIN da eingeben. Das ist dann wieder nicht ganz so, ne?
Ja gut, die könntest du dann natürlich schon in der Schlange, könntest du die dann schon mal eingeben. Machst die Wallet wieder zu, wenn du an dem Tag noch nicht eingekauft hast damit. Und wenn du sie dann das nächste Mal öffnest, dann geht's blitzschnell.
Ja, also ich denke mal, wenn das mal so weit ist, dass dann die Garmin-Uhr deine Herzfrequenz erkennt, ja, oder irgendwie, sage ich mal so, deinen Handgelenkabdruck oder sowas, ja, das wäre natürlich richtig cool.
Okay, dass du noch weiter quasi mit der biometrischen Sicherheit kommst.
Ha, ja, so richtig, so ganz bequem.
Ja. Gut. Aber ich muss sagen, der ganze Prozess ging recht easy. Ja, und auch das Bezahlen ist schon wirklich, also da muss man nicht nur mit dem Schlapperlook kommen, sondern das ist auch so schon, auch wenn du im Supermarkt stehst und du sagst, ja, mit Karte bitte bezahlen und sie gibt das Terminal frei und du machst halt keine Anstalten, irgendwie was aus der Hosentasche zu ziehen, sondern legst einfach nur die Uhr auf diesen Kartenleser drauf, ist schon eine coole Sache.
Muss man ab und zu ein bisschen das Handgelenk verdrehen und dann so zwischen Terminal und Spuckschutzscheibe irgendwo die Hand da durchquetschen, damit das Ding auch richtig auf die auf diese Sensorfläche kommt. Aber ich kann es gut vorstellen. Es
wird nee, die muss auch gar nicht so super nah dran sein.
Okay, okay.
Ja. Also das ist schon in Ordnung. Ja. Und ja, ist eine schöne Sache. Und ich meine, es steht und fällt wirklich mit der Bankenunterstützung. Und ja, es funktioniert halt im Moment leider wirklich nur für Commerzbankkunden, Comdirect und die Sparda Bank Baden-Württemberg.
Das hast du so oft gesagt. Also ich weiß nicht, wie viel kriegst du dafür jetzt?
Von Garmin?
Nee, schon gut. Okay, ja, vielleicht sollten wir selber mal eine Bank aufmachen. Gut, haben wir den Bezahlvorgang.
So ist es, genau. Und jetzt habe ich eine Frage noch an dich, und zwar, ja. Wie geht's denn meinem Edge?
Haha, lieber Matthias, jetzt kann ich dich sowas von toppen. Ja, das wirst du, also das hast du noch nicht erlebt, weil du wirst es nicht glauben, vor mir liegen 2 Garmin Edge Solar 1040.
Nein, wow.
Ja, ja, ich habe heute ein Paket bekommen von Garmin und das, was bislang nicht möglich war, ist jetzt möglich geworden, denn du hattest mir netterweise deinen Edge 1040 Solar zur Verfügung gestellt, nachdem du deine Tests gemacht hast. Ich habe den auch brav mitgenommen auf Tour. Und da kann ich ja was zu erzählen. Und dann kam heute jetzt ein reguläres Testgerät. Und jetzt ja, kann man mal so ein bisschen angeben auf der Eurobike, ne, mit 2 Garmin Edge Solar am Lenker rumfahren. Ne. Das hat so schnell kein anderer zum Nachmachen.
Ja gut, insofern, also du hast dir auch bei dir angekommen ein Solarmodell, nicht das Basismodell.
Nee, mit sowas Einfachem gehen wir uns nicht zurecht. Sondern natürlich nur das Beste vom Besten für 750 Euro. Das kennen wir ja alles schon. Für mich war jetzt interessant und deswegen danke nochmal für den prompten Service. Ich bin ja eine Woche auf Radreise gewesen und du konntest mich dann mit diesem Solarteil versorgen. Ich habe es mir auch direkt an das Rad gepackt. Und kurz gesagt, die Einrichtung fand ich jetzt gar nicht mal so kompliziert.
Die habe ich ja schon gemacht.
Ja, Moment, Vorsicht, ich muss ja noch meine eigenen Sachen da eingeben und konfigurieren. Okay. Aber ich sag mal so, wer sich da mit einem Garmin-Gerät ein bisschen auskennt, der kommt auch mit dem Gerät zurecht. Ich fand jetzt die neue Menüführung, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, auch ganz okay soweit, bis auf natürlich Touren eingeben, dass man da auf die Schaltfläche Navigation tippen muss, fand ich jetzt nicht so prall. Also das hätte man, glaube ich, ein bisschen besser machen können. Aber wenn man das auch einmal weiß, dann ist auch gut. Und um es da sozusagen bei der Komfortgeschichte auf den Punkt zu bringen, was ich echt schön fand, war die Synchronisation mit Komoot. Wer in der Komoot-Welt drin ist und dann einmal die Komoot IQ-App dann auf den Garmin installiert hat, da geht das wirklich wunderbar schnell. Natürlich mit dem gekoppelten Smartphone braucht das Ding eine Internetverbindung, aber dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Das habe ich auf der Reise wirklich häufig eingesetzt. Also das hat gut geklappt.
Mhm. Gut. Hast du auch dann mal diese Up-Ahead-Funktion mit den Streckenpunkten genutzt?
Nee, das brauche ich nicht, weil ich habe unterwegs geplant mit B-Router, habe ein kleines Tablet dabei gehabt, habe dann spontan, also wirklich von heute auf morgen sozusagen, Strecken geplant, diese geplanten Strecken als GPX-Datei abgespeichert, mit Komoot geöffnet.
Okay. Und
dann wurden sie mit dem Garmin Edge synchronisiert. Das hat sehr gut geklappt.
Okay, du bist also immer den Weg über Komoot gegangen und hast nicht die GPX-Datei über so ein USB-OTG-Kabel vom Tablet direkt in Edge rübergespielt.
Ja, ich war ja so schlau und habe ein Kabel, ein USB-C-Kabel mitgenommen und war ganz begeistert, weil ich ja das Ding jetzt irgendwie reinstecken kann, brauche mir keine Gedanken mehr zu machen. Dachte immer, Mensch, der Matthias ist so ein Fan von diesen USB-C-Sachen, das kann nicht schlecht sein. Leider war das Kabel nicht ganz so toll, hat nämlich nicht funktioniert. Also USB-C-Kabel ist nicht gleich USB-C-Kabel. Dann musste ich also eben einfach so synchronisieren, over the air. Und da überall, da wo es gemacht am Mobilfunkempfang war, war es auch kein Problem.
Gut. Klingt doch ganz ordentlich.
Ja.
Ansonsten, was waren deine Erfahrungen zum Thema Akkulaufzeit und Solar? Wie war ja, das Wetter?
Das war natürlich eben so das Hauptfragezeichen. Und da muss ich sagen, war ich sehr zufrieden mit. Ich habe zwar noch nicht jetzt ganz ausgewertet, wie viele Stunden insgesamt das Ding durchgehalten hat, aber jetzt mal aus der Praxis gesprochen, ich war ja 7 Tage auf Tour, jeden Tag ein paar Stunden auf dem Fahrrad gesessen. Es gab auch Regentag dabei. Aber das alles hat er gut durchgehalten und ich habe erst am letzten Tag den Edge 1040 Solar aufladen müssen.
Okay.
Ja, und dann kam eben immer wieder auf, was du auch schon beschrieben hast, die Anzeige, ja, Solarstärke sowieso, also Sonnenstärke sowieso, wird dann so und so viel geladen. Ich glaube, das war jetzt nicht so super viel, was er danach geladen hat. Und auch dieser Effekt, man lässt den Edge in ausgeschaltetem Zustand liegen, dann kann er dann so noch nachtanken. Da konnte ich eigentlich nichts Großartiges feststellen. Ich habe immer wieder notiert, wie viel Prozent Ladestärke habe ich jetzt am Ende des Tages und dann am nächsten Morgen. Da hat sich quasi nichts getan, obwohl wir haben ja lange Abende jetzt gehabt. Wir haben fast, also bis auf wenige Tage, wirklich sonnige Tage gehabt und so weiter, also viel Licht gehabt. Da sollte man, glaube ich, nicht so viel erwarten. Aber trotzdem, man muss sagen, mit diesem 1040 Solar hat man wirklich ein sehr ausdauerndes Gerät dabei.
Ja, gut. Dann ist natürlich immer gegen das Solar läuft dann ja die Display-Geschichte. Wie waren da deine Erfahrungen in Bezug Ablesbarkeit und Co.?
Ja, da muss ich dir auch beipflichten. Das fand ich jetzt in Sonnenlicht sehr gut. Also wenn das Sonnenlicht direkt aufs Display trifft, war das klasse, wie man das von Garmin-Displays gewohnt ist. Wenn aber der Körperschatten drüber fiel, war das wiederum nicht so toll. Ja, und dann, man schaut ja häufig auf die Karte und dann war eben der Track auf der Karte nicht so toll zu erkennen. Also das war dann schon so ein Grau in Grau. Und wenn nicht diese weißen Pfeile gewesen wären auf dem Track, den man navigiert, dann hätte ich manchmal nicht gewusst, ist es jetzt der Track, den ich da sehe, oder ist es die Straße von einer Karte, von der Karte, die dahinter liegt.
Okay, also vielleicht doch mal als nächste Variante dir zum Test den 1040 ohne Solar anschauen.
Ja. No, aber trotzdem, es war okay. Und für mich war eigentlich, sagen wir mal, die Erkenntnis, ich habe mich gefreut, dass ich ein GPS-Gerät am Lenker hatte, ist ja egal von wem jetzt auch, und nicht nur das Smartphone, weil bei diesen hellen Tagen, da ist das Smartphone dann doch wirklich an der Grenze von der Ablesbarkeit und da freut man sich, wenn man wirklich ein gutes Display hat. Also das ist nach wie vor nochmal bestätigt worden.
Absolut, genau. Und den 1040, den kannst du dir dann in Frankfurt angucken, um da jetzt wieder den Bogen zu spannen, und zwar mit Komoot, gell?
Ja, aber vorher habe ich noch was, nämlich zum Thema Rerouting.
Ah, okay.
Also Matthias, ich sammle
bitte wenden.
Ich sammle ja Screenshots, ja. Und ich habe jetzt einen Screenshot, da hat er mich wirklich beim Rerouting 43 Kilometer, genau gesagt 43,7 Kilometer zurückgeführt in einer Schleife zu meinem ja vermeintlichen Einsteigerort.
Ah, Traum.
Also das war wirklich gruselig, das ist auch nur einmal passiert, ne? Aber es war trotzdem einfach ätzend, wenn man sieht das ja auf dem Display nicht so richtig, ne? Der sagt dann, also Situation ist, man verfährt sich irgendwo mal um eine Straße, das Ding kalkuliert neu und zeigt sofort an, da musst du langfahren und dann fährst du erstmal irgendwo und auf einmal stellst du fest, das geht ja in eine ganz andere Richtung und das war irgendwie wirklich unterirdisch, ja. Und da muss ich sagen, er hat auch ein paar Mal sehr schnell reagiert, auch gut reagiert, aber in der Überzahl waren diese Neukalkulationen jetzt wirklich nicht so klasse, ja.
Du bist,
da muss man vorsichtig sein.
Ja, du bist mit eingeschalteter Routing nach Beliebtheit oder ausgeschaltet gefahren?
Sowohl als auch.
Okay, weil ich hatte das Gefühl oder mein Ergebnis war, dass wirklich, wenn dieses Routing nach Beliebtheit aktiviert ist, dass es dann sogar schlechter wird.
Also, ja. Ja, also da kann man nur sagen, wirklich drauf gucken, sobald es irgendwie ab des geplanten Tracks die Route verläuft oder man sich da wirklich ein paar Meter wegbewegt hat, dann einfach mal drauf gucken und nach Karte fahren und sich nicht auf das Ding verlassen.
Genau. Und ansonsten, wie hat sich dein Stamina-Wert entwickelt?
Gar nicht, weil da habe ich nicht drauf geachtet. Was für mich wichtig war, war Herzfrequenz.
Okay.
Und ja, man muss ja auch ein bisschen trainieren. Ich habe den ja gerade erst eingesetzt, halt, von daher macht das ja gar nicht so viel Sinn. Aber das war eben wieder klassisch okay. Da reicht aber auch ein einfacheres GPS-Gerät aus mit einem Herzfrequenzgurt. Und wenn das einigermaßen stabil die Herzfrequenz zeigt, dann ist es genau das, was ich haben will.
Was dir ausreicht.
Ja. Also okay. Vielleicht eine Anmerkung noch. Climb Pro habe ich eingeschaltet. Und ja, also da muss ich sagen, die Höhen, das Höhenmodell des Garmin ist wirklich verbesserungswürdig. Ja, also der zeigt mir manchmal Anstiege an, wo gar keine waren.
Ja, Moment mal, du warst doch irgendwo in Norddeutschland unterwegs, da gibt es doch keine Anstiege, oder?
Ja, da gibt es einen Harz zum Beispiel, ja, da fährst du mal 600 Höhenmeter hoch.
Ja, okay, ja, gut, das ist ja schon, das ist ja schon weit im Süden. Ich habe jetzt gedacht, du bist hier irgendwo zwischen Ost- und Nordsee rumgeradelt.
Nein, also das war wirklich eine Harzquerung, war dabei, aber okay. Das war noch einigermaßen okay, aber dann diese kleinen Geschichten, ne? Darum geht es ja auch, wann kommt jetzt nochmal dann ein Anstieg, da hat er dann wirklich, da ging es um 30, 40 Meter oder irgend sowas. Auf einmal denke ich, oh, jetzt kommt eine orange Phase, jetzt musst du aufpassen. Das war dann einfach gar nichts. Da war dann mal kurz ein Hügel dabei. Und dann wiederum hat er einen komplett geschlauert, ja, wo ich dann deutlich mehr Höhenmeter hatte. Das war jetzt auch nicht tragisch oder so, aber einfach auch da muss man sagen, Leute, ja, nicht unbedingt so richtig brauchbar.
Ja, gut, das ist natürlich immer die Frage, sowas steht und fällt natürlich auch mit dem Datenmodell und da muss man immer gucken, sind einfach vielleicht die zugrunde liegenden Daten da lückenhaft.
Genau. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall der Grund, das denke ich auch.
Genau.
Ja, aber ansonsten rundum war es ein gutes Gerät, hat mich zuverlässig navigiert und da kann man nicht meckern, also von daher gut einsetzbar, alles okay.
Genau. Ein bisschen Feinarbeit an der Firmware, glaube ich, ist schon noch nötig und aber da kommen ja im Moment schon einige Updates noch.
Ja, also übrigens, was auch toll war, ich bin ja permanent mit Radar gefahren. Mhm. Und da ist der ja auch sehr laut in seinen Pieptönen. Das ist klasse, das ist wirklich gut. Und das hört man sehr, sehr deutlich. Und man sieht dann eben auch
den Balken. Symbol.
Also den Punkt an der Seite, den Balken sieht man eben. Dann sieht man den herannahenden Punkt als Autosymbol sozusagen. Das klappte ganz gut. Das, was da nicht so gut funktioniert hat, war eben das Radarmodul selbst insofern, weil es einfach viel zu schnell leer war. Also nach 5 Stunden ist das Ding dann wirklich leer und da kann man quasi schon einen Ersatzakku mitnehmen. Da würde ich mir von Garmin wünschen, gerade mit seiner Fähigkeit zu ausdauernden Energiesystemen, vielleicht einfach mal einen größeren Akku da reinpacken, die paar Gramm soll es auch verkraften oder noch da ein bisschen an der Energieeffizienz schrauben, weil das macht keinen Spaß, wenn man eben am Ende eines Fahrtages die letzten 2 Stunden einfach ohne Radargerät fährt.
Ja gut, man muss dazu sagen, du hast ja das Radar mit nix, sag ich mal, also ohne Licht, also das ist ja auch das, was laut Datenblatt die kürzeste Laufzeit hat.
Ja gut, aber das andere, ich hatte die früheren auch gehabt, die waren jetzt auch nicht besser. Da habe ich denselben Effekt festgestellt. Also jetzt hätte ich mir gewünscht, dass Garmin gerade in diesem Bereich ein bisschen draufgelegt hat. Aber vielleicht kommt das ja noch.
Okay, eine Frage habe ich noch, weil du es angesprochen hast mit lautem Piepsen. Würdest du den Piepston vom 1040 lauter, leiser, gleich wie 1030 Plus einordnen?
Kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Mir kommt es so vor, ja. Aber ich müsste es jetzt wirklich mal direkt vergleichen.
Als? Was kommt dir so vor?
Lauter.
Lauter. Laut. Okay. Okay. Gut, müsste man sich mal wirklich direkt im Vergleich nebeneinander anhören.
Mhm. Aber das war wirklich klasse. Das kommt man auch wirklich bei Gegenwind und Wind in den Ohren und so weiter, kommt man es immer noch hören. Also das war echt okay.
Gut.
Ja.
Aber jetzt können wir dann zu dem Partner der Eurobike kommen.
Ja, du hast ja gehört oder gesehen, dass Komoot wird jetzt Partner der Eurobike. Und ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt eigentlich? Und,
also frage ich mich gerade auch, ja.
Na, kommen wir wieder auf eine ganz neue Kategorie von Angeboten, After-Fair-Rides und so, hat nichts mit nachgelagert, was so, ja gut, nach der Messe heißt es dann, also ne, da kann man sich so Messe-Rides zusammentun, Social irgendwas Rides oder sonst was. Mich brachte das dann eben so Double-GPS-Rides, ne, zwei GPS-Geräte am Lenker, könnte man mal so als was Neues bringen. Position-Crash-Rides vielleicht auch noch so im Bankenviertel, da mache ich zum Beispiel immer mal, oder habe ich öfter mal meine GPS-Genauigkeitsmessungen gemacht, ne? Also es ist ja in Deutschland nicht ganz so einfach, da so einen richtige Häuserschluchten zu finden. In Frankfurt ist die beste Area. Kann man ja mal warten, bis der GPS-Empfang so wirklich grottenschlecht wird. Also es gibt da durchaus kreatives Potenzial, aber was mir da nochmal aufgefallen war, wenn man jetzt diese Komoot-Touren sich anschaut, was ja auch Sinn macht, wenn man zum Beispiel vom Mainufer dann zur Messe fährt, also einmal quasi quer durch die Innenstadt, dann hat Komoot noch so ein paar Zwischenziele eingebaut. Ja. Und ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, das Ganze als normales Komoot-Routing laufen zu lassen.
Nein.
Kannst ja mal tun, dann fährst du nämlich wieder an den ganzen Hauptstraßen entlang. Und leider nicht unten am Mainufer, was so richtig schön ist, wo sich so richtig jeder tummeln möchte, der irgendwas vorzuzeigen hat. Da wirst du leider dann eben ja nur parallel zugeführt. Ja, aber das war so eine kleine Anmerkung und so weiter. Ich freue mich, die Komoot-Kollegen mal wieder zu sehen. Und da gibt es ja auch eine Menge auf der Eurobike, was sich um Tourismus kümmert, der Gravel-Talk, der Travel-Talk und so weiter. Also das ist dann nochmal eine spannende Sphäre.
Und Thomas live on stage, oder?
Ja, beim einen bin ich dabei, beim anderen werde ich danach noch was zu erzählen, warum ich dann nicht auf der ganzen Eurobike sein werde. Das kommt aber später. Ich verrate nur mal so viel. Ich werde jetzt einen Coburg Torino E-Graveler testen. Das Ganze ist noch gar nicht mal so neu. Aber da geht es einfach darum, taugen die E-Graveler etwas als, ja, Reiserad will ich nicht sagen, sondern als Kurztourer mit leichtem Gepäck. Bringt das was oder ist die Erkenntnis später vielleicht, dass man sagt, na, 25 km/h, das ist eigentlich für einen Graveler, ist ja gar keine Geschwindigkeit, wozu brauche ich das überhaupt? Ja. Ja, aber da reden wir dann später drüber und auch über ein weiteres Event.
Sehr schön. Insofern würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Ja, die Sendung geht auch noch vor der Eurobike raus. Und ja, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch da draußen am Samstag oder Sonntag auf der Messe und nimmt mal die Chance, dass man da mal die neuesten Räder Probe fahren kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich da die Messe in Frankfurt dann etablieren wird.
Ja, also die Vorankündigungen, die zeugen eigentlich von einer großen Aktivität. Es ist ja, das Programm hat ja überhaupt nicht gelitten oder geschrumpft. Im Gegenteil, es ist noch mehr angeboten. Frage ist immer, klappt das denn auch alles? Ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren, weil das Messeteam, die sind da schon sehr erfahren. Und ich glaube schon, dass es eine Menge zu sehen gibt. Wir haben ja jetzt bewusst in der Folge jetzt nicht schon irgendwelche Erlkönige angekündigt. Da lassen wir die Spannung noch steigen bis zu unserem Nachbericht. Es gibt ja ein paar Sachen, über die wir auf jeden Fall berichten werden. Und ja, ich würde sagen, wir sind ja beide dort. Wir werden uns treffen und vielleicht trifft man sich ja eben auch mit dem einen oder anderen Hörer dort.
So machen wir das. Und in diesem Sinne, eine schöne Zeit bis dahin und wir hören uns in 2 Wochen wieder. In diesem Sinne, ciao, servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.